Die BRD im Kriegsmodus. Könnte es Realität werden? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Vor 3 Jahren, undenkbar, genauso wie vor 5 Jahren, eine Corona-Pandemie mit Ausgangssperren undenkbar war. Die BRD im Modus des offenen Krieges, die Wehrpflicht wieder eingeführt, Durchhalteparolen, Kriegspropaganda, ein selektiver, temporärer Patriotismus, Truppenparaden, die jungen grünen Refugee Welcome und Klimamädchen bejubeln, deutsche Soldaten, die Richtung Osten marschieren, mit Ukraine-Fahnen. Ich lade dich ein auf eine bizarre Vision und auf ein seltsames Gedankenspiel, ob es sich verwirklichen könnte. Das wird sich zeigen. Es wird enden in der Frage, was wir dagegen tun können, wie wir darauf reagieren sollen und warum es nicht, wie manche verfahrene, abwegige Rechte glauben, auch positiv sein könnte. Tatsächlich erlebten wir die letzten 2 Jahre eine Vorbereitung auf einen neuen selektiven Hurra-Patriotismus von oben. Selektiv, weil er wie ein Schalter angeschalten wird für ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Region, wenn es den globalen Eliten in den Kram passt. Ich habe dazu bereits eine 18-minütige Audioanalyse gemacht zu Carl Schmitts Thesen über das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Eine brutal realistische Analyse, in der ich mit Carl Schmitt konstatiere, also feststellen muss, dass es kein universales Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt, das irgendwo einklagbar wäre bei einem universalen Weltgerichtshof, sondern dass es immer einen Garanteur geben muss, jemand, der das Recht garantiert, indem er es umsetzt und indem er eine Rechtsgemeinschaft auch verpflichtet, sich an dieses Recht zu halten. Ein Selbstbestimmungsrecht eines Volkes braucht also eine Macht, die es garantiert, sonst steht es nur auf dem Papier, genauso wie in Indianern Nordamerikas, die Ureinwohner Australiens, die Ureinwohner Europas vor der großen Einwanderung vom Kaukasus, wie all diese Völker ein theoretisches Selbstbestimmungsrecht hatten. Und wenn man glaubt, wir leben nach dem Ende des Kalten Kriegs in einer globalen Friedens- und Gerechtigkeitsordnung mit einem Weltgerichtshof, hat man sich eben geschnitten. Es gab nie einen globalen Frieden, es gab nie eine globale Gerechtigkeit, es gab nie eine globale Ordnung. Der Realismus behält Recht. Auf der globalen Ebene herrscht Anarchie. Und dazu brauchen wir keinen Mörsheimer, das sagte uns schon ein Hobbes und das wussten auch ganz viele frühere Theoretiker schon. Es gibt hier keine höhere Instanz, bei der man sich beklagen kann. Und wenn es sie gibt, dann zeigt das, dass man selber als Staat im Rahmen einer großen imperialen Reichsordnung lebt, in der es eine Macht gibt, der man unterworfen appellieren kann, wenn ein anderer gegen dieses Gesetz und gegen dieses Rule of Law verstoßen hat. Aber es gibt kein globales, und das wird es nicht geben, hoffentlich nicht geben, denn das würde bedeuten, dass es einen derartig brutalen Weltsouverän gibt, eine derartige unerreichbare Weltmacht, dass tatsächlich eine gewisse Art Ende der Geschichte erreicht ist. Ein Weltfriede setzt voraus, einen Weltstaat setzt voraus, eine Weltdiktatur. Eine Weltinnenpolitik ist nichts Wünschenswertes, denn es bedeutet letztlich, dass ein Weltsouverän da ist und er kann natürlich nicht demokratisch sein. Er wird auch nicht christlich-konservativ sein, sondern aus christlich-konservativer Sicht kann ein solcher Weltsouverän eher nur satanisch sein. Das würde uns wieder zurück zu Carl Schmitt führen, führt aber an der Stelle zu weit. Wir kehren zurück zur eigentlichen Frage, nämlich der BRD im Kriegsmodus. Ich habe jetzt kurz ein bisschen den Boden bereitet und beschrieben, wie dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker aus konservativer, realistischer Sicht zu sehen ist. Und wir erkennen bereits auch aus der Einleitung, dass die liberale Hegemonie, also die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Satrapenvölker und ihr globaler Einflussbereich, wirtschaftlich und militärisch, häufig den Nationalismus als Werkzeug, Mittel und Waffe einsetzt. Es hat eine lange Tradition, die geht sogar sehr, sehr weit zurück, bis zu den Engländern. Viele Beispiele wären zu nennen. Laurenz von Arabien ist auch ein schönes, der große Befreier, der angebliche, ein britischer Agent, der den Nationalismus der arabischen Stämme schürt, um das Osmanische Reich von innen zu sprengen. Nicht, weil er die Araber so liebt oder vielleicht tat er das wirklich, aber der strategische Hintergrund ist natürlich die Schwächung eines Rivalen für die Briten in ihrer Seemachtspolitik, ihrem Streubesitz, ihrem globalen, wie Carl Schmitt das nannte. Dasselbe erlebten wir im Kalten Krieg. Da waren natürlich die Sowjets auch nicht von schlechten Eltern, die haben auch regelmäßig den Nationalismus befeuert, wenn es darum ging, einen Amerika-hörigen Präsidenten loszuwerden. Ich erinnere nur an das Patria o Muerte, Vaterland oder Tod eines Che und Fidel Castro. Also der Befreiungsnationalismus war das selektive, heuchlerische und verlogene Patriotismus, den die Universalisten des Kommunismus eingesetzt haben. Nation Building könnte man es nennen und kann man es nennen, wenn die Amerikaner, wenn die heuchlerische, universalistische, liberale Hegemonie partiell den Nationalismus zugelassen hat. Hier muss man sagen, war es in den 50er und 60er Jahren noch nicht so klar, dass es sich um Heuchelei handelt. Eine Zeit lang konnten die Amerikaner tatsächlich, sie waren ja auch ein konservatives, religiöses Land, sagen, wir wollen die Welt der vielen Völker und Religionen, wir unterstützen die Mujahideen ebenso wie die evangelikalen Christen in Südkorea, wir unterstützen die Nationalstaaten der Welt, die Religion der Welt, weil wir den Kommunismus aufhalten wollen. Und das war auch genau die Phase, in der auch einige rechte, altrechte Konservative, die dann später liberal-konservative wurden, in den USA eine bessere Schutzmacht, einen besseren Verbündeten sahen als in der universalistischen Sowjetunion, die die ganze Welt marxistisch bolschewisieren wollte. Das war damals verständlich. Mittlerweile hat sich aber dieser Liberalismus entpuppt. Alexander Dugin hat sehr gut beschrieben, dass der Liberalismus seine heroische Phase hinter sich gelassen hat. Es kann also keiner mehr leugnen, dass die auch von Anfang an im Kern bestehende Tendenz und das Endziel dieses Liberalismus darin besteht, in der Globo-Homo-Ideologie alle organisch gewachsenen Gemeinschaften zu zerstören, alle exklusiven Gemeinschaften zu zerstören und die Welt zu amerikanisieren. Das heißt, aus ehemaligen freien und souveränen Völkern Multikulti-Zonen zu machen, die nur über abstrakte Werte, Verträge, gleich nach der amerikanischen Konstitutionalismus der chemischen Nation der Vereinigten Staaten von Amerika, also zusammengehalten werden und damit eigentlich nur nationale Shopping Malls bilden. Also nationale Kollektive, ständig in Bewegung, ein ständiger Fluss von Gütern, Informationen und Menschen, keine Völker, keine Kulturen mehr. Eine Creative Force of Destruction. Ein sich selber ständig revolutionierender und diese Revolution expandierender, fluktuierender Nebel der Auflösung der fluiden Gesellschaft, die fünf großen Flüsse der Information der Menschen des Kapitals nach Barnett, die Zitate von Kagan, von Leiden, wir kennen sie alle, die neokonservativen Planspiele, das war Ziel des amerikanischen Liberalismus. Und wo man die Nation, den Nationalismus, den Patriotismus, ja das völkische Denken noch unterstützt hat, das auch jetzt wieder tut, Beispiel Ukraine und Taiwan, ich gehe gleich darauf ein, da tut man das nur und tat man das nur, weil es temporär in den geopolitischen Kram passt. Wenn der Mohr, in dem Fall ein paar naive, teilweise wirklich beschränkte und begrenzte Nationalisten ihre Pflicht getan haben, nämlich gestorben sind, vermeintlich für Land, eigentlich aber für die Geopolitik der Amerikaner. Wenn dieser Mohr seine Schuldigkeit getan hat, kann er gehen und wird abgeschafft, beseitigt, wie auch nach dem Maidan einige ukrainische Nationalistenführer verschwunden sind oder eine Kugel in den Kopf bekommen haben. Und dann findet der Prozess der Liberalisierung, der Auflösung aller Dinge frei nach Sander wieder statt und nimmt seinen Lauf. Das ist die Strategie des liberalen, selektiven und heuchlerischen Nationalismus. Und nirgendwo sahen wir sie klarer als in der Ukraine. Es war schon einigermaßen bizarr, dass die Amerikaner mit den Saudis zusammenarbeiten, mit den Mujahedin zusammengearbeitet haben in Afghanistan, als es gegen die Kommunisten ging. Auch, dass man den IS eher geschont hat, mit der Al-Nusra-Front direkt und indirekt zusammengearbeitet hat gegen den säkulären Nationalstaat eines Assads, zeigte, wie wenig wählerisch, wie gleichgültig man eben in der Wahl der Verbündeten war. und in der Ukraine, in der Zusammenarbeit mit Azov und der ukrainischen nationalistischen Einheitsregierung, da wird die Heuchelei endgültig offensichtlich. Denn diese ganze liberale westliche Welt sieht sich selber in ihrem Gründungsmythos als gegen den NS, gegen den Faschismus, als Antithese zum Bösesten aller Bösen, nämlich Hitler und dem deutschen Tätervolk. Und nun arbeitete man um ein multiethnisches Imperium, das sich selber auf einem antifaschistischen Gründungsmythos stützt, das immer noch mit der Sowjetunion liebäugelt und ohne dessen Waffenbrüderschaft und auch Blutzoll man das Dritte Reich nie besiegt hätte. Ja, nun mobilisiert man gegen dieses multiethnische russische Imperium, das ständig betont, wie völkerfreundlich, egalitaristisch und farbenblind das sei. Nun mobilisiert man dagegen, ich komme endlich zum Punkt, Nationalisten, Nationalsozialisten bzw. Neonazis, also Leute, die sich ganz konkret, ganz klar, explizit in die Tradition des Nationalsozialismus stellen, die alle Labels, die heute im Westen bereits jedem Dissidenten gegeben werden, Extremist, Antisemit, Rassist etc. pp., nicht nur verdienen, sondern sogar für sich beanspruchen. Und diese Leute, nicht alle in der Ukraine sind so, aber es gibt viele, die Gruppe wächst, sie werden auch geduldet, derer bedient man sich nun. Warum? Ganz einfach, es sind starke Zeichen, starke Symbole, starke Ideen, starke Ideologien. Es sind starke mobilisierende Traditionen, in die sich diese Leute stellen. Das sage ich ganz wertfrei und neutral. Frei nach Sifferle, die große, ja fast schon dämonische Kraft dieser Fetische und Symbole und Zeichen betonte. Und wenn man diese Leute eben als gegen sich und andere unbarmherzige, furchtlose, idealistische Soldaten als Eliteeinheiten braucht, dann lässt man ihnen eben auch ihr ideologisches Speed und ihren ideologischen Treibstoff. Hier also sehen wir am Beispiel der Ukraine perfekt vorexerziert, wie so etwas aussieht. Nun die Frage, könnte das in der BRD auch passieren? Und ich sage, ja, ich glaube schon. Woke und wehrhaft ist der Schlüsselbegriff. Man könnte, indem man sagt, wir sind woke, wir haben auch Transgender dabei, wir sind multiethnisch, einfach die abgeschmackten, aus Filmen wie Top Gun bekannte Ästhetik des amerikanischen Patriotismus, des amerikanischen Truppenpatriotismus übernehmen und auf die BRD übertragen. Dann haben wir die Bundeswehr im Stil von Top Gun, von Saving Private Ryan, mit einem Türken, einem Schwarzafrikaner, einer Transperson, einem blonden Deutschen und alle gemeinsam sind dann ein Panzerbataillon, werden begleitet von RTL oder von Spiegel TV. Es gibt große Feiern, vielleicht nicht unbedingt Truppenparaden mit Trompeten und Fahnen und Standarten, aber große Partys und Ehrungen und die gesamten Jubelperser, die Jubelmädchen, die eigentlich kein Gehirn mehr haben, sondern eine Standleitung direkt zu den Funkkanälen, die also mobilisierbar sind für Black Lives Matter, wenn die es wollen, mobilisierbar sind für Demos gegen Rechts, nie wieder eine Welt, in der für immer Frühling ist, wenn die Eliten es wollen, dann morgen wieder auf die Straße gehen für das Klima. Also diese ganzen Anna-Lenas, grüne Jugendtypen, mehrheitlich eben weiblich, die würden dann auf die Straße gehen, um zu beklatschen, die woke und wehrhafte Armee, die sich für Transrechte in der Ukraine und für den Christopher Street Day in der Ukraine einsetzt. Bizarrerweise also, während in der Ukraine das Ganze tatsächlich eine nationalistische Grundlage hat, würde es in Deutschland wahrscheinlich so sein, dass man die Globo-Homofizierung der Ukraine als eigentliches und tatsächliches Ziel darstellt. Natürlich müsste man hier auch in Betracht ziehen, dass in einem solchen Szenario wahrscheinlich ein echter oder gefakter False Flag Angriff auf Deutschland stattfindet, auf die deutsche Infrastruktur. Das würde die Leute weniger stark mobilisieren und motivieren, vielleicht aber auch wirklich eine Art Raketenschlag, ein Bombenangriff, eine Art Terrorangriff, die dann den Russen in die Schuhe geschoben wird, wie man ja auch Nord Stream den Russen in die Schuhe geschoben hat. Vielleicht machen die Russen es auch wirklich. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nicht im Kopf von Putin und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass die nur Gutes, Intelligentes und Überlegtes machen. Auf jeden Fall müsste es irgend so eine Art Sender Kleiwitz, Pearl Harbor, Versenkung der Lusitania geben. Irgend so ein großes Ereignis, das dann empört die Bevölkerung, das von der Presse massiv hochgespielt wird und das dann in einer Woge der Begeisterung dazu führt, dass Deutschland Russland den Krieg erklärt oder einen Akt setzt, der tatsächlich einer offenen Kriegserklärung gleichkommt. In dem Fall kann man auch davon ausgehen, dass die mittlerweile gut erprobten und geeichten Veteranen der Blödheit und der Verführbarkeit, also diejenigen, die bei Corona mit Doppelmasken auf Linie waren, diejenigen, die jetzt auch der Ansicht sind, dass die AfD verboten werden muss, die Leute, die finden, dass Vielfalt eine Bereicherung ist, 2015 großartig war, also die Leute, die jede Lüge gefressen und jede Kröte geschluckt haben die letzten Jahre und Jahrzehnte, die wären am Start, würden mitdemonstrieren, würden Umfragen sagen, großartig, wir kämpfen gegen Russland, wir befreien das russische Volk von Putin und danach wird alles besser und wunderbar. Die gäbe es in der Gesellschaft. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ein paar Rechte, ein paar kleine, eher auch altrechte Gruppen, auch hier, ich nenne jetzt wieder keine Namen, aber man weiß eh, welche das sind, tatsächlich der Ansicht wären, dass nun ihre Stunde gekommen sei, dass man an die Front gehen, dort kämpfen könnte, Russland besiegen würde und dann vielleicht gemeinsam mit der Ukraine und mit den Azov-Truppen heimkehren, wie nach dem Ersten Weltkrieg wieder auch eine innere politische Revolution herbeiführen würde und dass man dann mit der Kampferfahrung, die man an der Front gesammelt hat, mit der Legitimation, die man gewonnen hat, als Frontschweine auch politisch einiges verändern kann, dass man jetzt das wie ein Geschenk hinnehmen muss und dass jetzt die Stunde gekommen sei, in der man dann die eigenen Ideen und die eigene Ideologie normalisieren könnte. Das, glaube ich, ist natürlich fehlgeleitet. Ich glaube auch, dass die BRD gar nicht so weit gehen würde wie die Ukraine. Dort gibt es ja einen sehr, und gab es immer schon einen sehr akzeptierten Bandera-Kult, weil man muss auch verstehen, Holodomor, viele andere Grausamkeiten in der Geschichte, die echt ukrainische Nationalidentität, ich meine jetzt nicht die russischsprachigen in der Ukraine und sich als Russen identifizieren, die echt ukrainische Nationalidentität ist natürlich aufgebaut auch auf extrem viele Traumata und Brutalitäten in der Geschichte zwischen ihnen und Russland. In Deutschland würde man, glaube ich, eher diese Woke- und Wehrhaft-Schiene fahren, diese wir sind die bunte, multikulturelle, coole deutsche Army und versuchen eben diese Ästhetik, die Begrifflichkeit, ein bisschen den Vibe von diesen amerikanischen Militärfilmen zu übertragen. Das würde natürlich dann von Leuten wie Döpfner und Ronzheimer und Co. bejubelt werden. Die Frage ist nur, ob es wirklich genug junge Männer gäbe, die sich von dieser induzierten künstlichen Begeisterung an die Front locken lassen würden. Bei den Migranten, glaube ich, würde das schon mal gar nicht funktionieren. Die hätten überhaupt keine Lust darauf. Bei den einheimischen deutschen jungen Männern ist mal die Frage, wie viele von denen überhaupt physisch fit sind. Und dann ist die nächste Frage natürlich, wie viele von diesen physisch Fitten diesen Unfug auf den Leim gehen würden und ob man mit Woke und Wehrhaft und der angesprochenen Ästhetik diese Leute nicht wieder verschrecken würde. Verzeiht das Gepiepse, das ist meine Einparkhilfe. Ich bin gerade am Ziel meiner Reise angelangt. Ich glaube also, das Ganze wäre zum Scheitern verurteilt. Es würde also propagandistisch gut funktionieren in der Gesellschaft, das will ich gar nicht leugnen. Es gibt leider noch genügend verführbare Dödel in Deutschland. Aber ich glaube, es würde zuletzt daran scheitern, dass die Botschaft und das Design, das man aufbaut, nicht wirklich die Zielgruppe, die man wirklich braucht, berühren kann. Dennoch könnte man die Armee sicher ein bisschen aufstocken und die derzeitige Armee stärker mobilisieren. Allerdings käme man nicht um eine Verpflichtung, also eine Wehrpflicht herum. Und ab dem Punkt, bei einer Massenmobilisierung der Deutschen, selbst wenn es irgendeinen Angriff, einen echten Angriff Russlands oder eine False Flag-Geschichte vorher gab, daran, glaube ich, würde diese Geschichte also wieder zerbrechen. Möglich wäre es, denkbar ist es, dass sie es umsetzen. Ich glaube aber, dass sie da sehr hoch pokern und am Ende krachend verlieren.